Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich, dass es endlich wieder losgeht in der Bundesliga und mit dem FC Augsburg. Und ich freue mich auch sehr, dass wir hier wieder in Bestbesetzung für euch da sind, um uns anzuschauen, was uns denn da so erwartet in der kommenden Saison beim FCA. Denn der Felix ist wieder dabei. Hallo Felix.
Servus.
Der Andi Riedl hat es auch mal wieder geschafft. Freut mich sehr. Hallo Andi.
Ja, servus.
Und wie immer treu an meiner Seite der Stefan. Hallo Stefan.
Grüß euch.
Ja, und wir wollen uns heute anschauen, was sich alles getan hat beim FCA. Wer gegangen ist, wer gekommen ist, wer noch da ist. Und was diese illustre Runde uns da auf dem Rasen so zusammenzaubern wird und was wir glauben, was die Saison uns da bringt. Wenn es euch auch interessiert, dann bleibt doch einfach mal dran und hört uns zu. Dann seid ihr hinterher optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und ja, wir sprechen jetzt darüber, wie der FCA eigentlich auftritt in der nächsten Saison und gucken erstmal, wer uns denn alles verlassen hat. Ganz neue Meldung heute, Sean Parker verlässt uns Richtung zweite Liga, der geht zu Greuther Fürth. Nachdem das jetzt die neue Meldung ist, frage ich euch Experten hier an meiner Seite jetzt mal, gut oder schlecht? Wer möchte was dazu sagen?
Der war noch da.
Bitte?
Der war noch da?
Ja!
Ja, also eigentlich wurscht, ehrlich gesagt.
Also meinst du, die in Fürth freuen sich jetzt nicht auf ihn, oder?
Ja, ich denke, die in Fürth werden sich schon freuen, aber was den FCA betrifft, ist er auch aufgrund seiner Verletzungsgeschichte eigentlich nicht in Erscheinung getreten in den letzten Jahren. Also ich meine, es ist gut, dass du halt im Endeffekt einen unzufriedenen weniger im Kader hast, aber er hat jetzt auch nicht viele Ansprüche mehr stellen können.
Ja, stimmt. Ich musste auch sagen, ich habe mich sehr gewundert, als er beim letzten Testspiel eingewechselt wurde. Ach, da schau her, habe ich mir gedacht. Und die Meldung heute hat mich jetzt nicht massivst überrascht. Geht's irgendjemand anders?
Nö.
Ja gut, dann wünsch mir mal einfach alles Gute, oder?
Sure.
Okay. Ja, wer tut denn mehr weh? Marcel Heller hat uns ja auch verlassen. Wie schaut's bei dem aus? Weint ihr dem viele Tränen nach oder stimmt ihr mir zu, wenn wir sagen, ja, hat jetzt leider nicht alles das erfüllt, was wir uns von ihm erhofft haben?
Auch da Zustimmung.
Aha. Also ich sehe es halt so, also er wäre halt auf dem rechten Flügel nach der Verpflichtung von André Hahn maximal die Nummer 3 gewesen, weil ich da Marco Richter auch noch vor ihm sehe. Oder jetzt vielleicht sogar im Testspiel jetzt gegen Bilbao ist der Frederik Jensen dort aufgelaufen. Also von so her, Heller war sicherlich ein fleißiger Spieler und hat sich reingehängt, aber er war nicht so effektiv, wie wir uns erhofft hatten. Und seine Perspektive einfach aus, ja auch schon 32 oder so, war jetzt nach diesem Sommer einfach beim FCA nicht mehr wirklich gegeben. Also von so her ist es nur konsequent eigentlich.
Ja, und ich denke, es ist auch ein größeres Problem auch noch, dass er ein ziemlich ähnlicher Typ ist wie André Hahn. Minus paar noch mehr Abstriche als André Hahn, weil nicht so kopfvoll stark. Beides, glaube ich, ähnlich schnell. Das Einzige, was ich interessant gefunden habe, in einem Vorbereitungsspiel haben sie beide mal gespielt. Da war es dann mal ein schöner Konter, wo beide Vollgas geben konnten und dann sich die Beine hin und her geschoben haben. Das war spannend, aber ich glaube, das ist kein Konstrukt, das jetzt wirklich gepasst hätte und dann ist es einfach kein Platz mehr gewesen für ihn im Kader, so richtig.
Gut, und ich denke, in Darmstadt ist man auch ganz froh, dass man ihn zurück hat. Ich glaube, da hat er noch sehr, sehr gute Erinnerungen hinterlassen und da ist man, glaube ich, ganz zufrieden, oder?
Also ich glaube auch, dass der in der zweiten Liga wirklich noch Akzente setzen kann.
Aber das Problem, was ich ja generell und was generell zeigt und was man, glaube ich, gegen Bilbao auch gesehen hat, ist, dass in Augsburg der Weg eigentlich weggeht von klassischen Flügelspielern auf den Außen. Richter und Jensen, beide eigentlich eher Spieler, die dann in die Mitte ziehen und auch übers Dribbling dann kommen. Weil diese Spieler, wenn der Gegner sich dann hinten reinstellt und mauert, eben nicht die Lösungen gefunden haben und nicht effektiv genug waren. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen der Trend ist. Klar kann man da sagen, Hahn ist ein bisschen ähnlich, aber Hahn ist variabler und hat sein Kopfballspiel und hat ja auch die Einsätze in Gladbach in der Sturmspitze gehabt. So. Ich sehe da eigentlich eher so ein bisschen den Trend dann auch taktisch, dass das einfach dann positionsmäßig nicht passt. Das ist jetzt auch kein Spieler, den man mehr umerzieht, der ist, was er ist, mit seinen 32 relativ eindimensional als Spielertyp und ich glaube, der Wechsel zurück nach Darmstadt, das ist für beide Seiten da genau das Richtige.
Und ich fand, das ist auch zwangsläufig einfach, dass das hatte ich ja, glaube ich, in einer anderen, als ich Fragen für mir sein Rot beantwortet habe, zum FCA auch gesagt, es gibt auch gerade in Heimspielen immer mehr Gegner, die sich wirklich in FCA hinten reinstellen und FCA kommen lassen. Und dass man sich einfach eben mit dem reinen Umschaltspiel, wie du gerade ganz gut gesagt hast, Andi, einfach nicht mehr zurechtkommen kann. Man muss eben andere Lösungen erarbeiten, Flexibilität haben. Also nicht, weil man das nicht nach wie vor sehr gut kann. Das sieht man auch immer wieder. Aber schlichtweg, weil die Gegner das verhindern wollen, dass der FCA genau das tut.
Und André, was ich jetzt fand, er hat letzte Saison auch nicht wirklich funktioniert. Also er hat relativ 24 Spiele gemacht und 2 Vorlagen für so eine gute Saison, wie wir eigentlich gespielt haben letzte Saison. Zeitweise war er eigentlich dann echt wenig beteiligt daran, an dem Erfolg.
Ja, dann wünschen wir auch ihm alles Gute, denke ich. Also auf jeden Fall nichts Schlechtes. Und dann würde ich aber trotzdem noch ganz gern über Marvin Hitz sprechen, der uns ja Richtung Dortmund verlassen hat. Was sagt ihr dazu und glaubt ihr, dass er uns in der Bundesliga gegenüberstehen wird oder eher von der Bank winkt?
Also ich fand, er hat zumindest ein bisschen Risiko gegangen, weil er ja bei der Schweizer Nationalmannschaft zurückgetreten ist. Hat jetzt deswegen die ganze Vorbereitung mitmachen können bei Dortmund. Und spekuliert zumindest ein bisschen drauf, dass er möglicherweise da Erster werden kann an Bürki vorbei. Wobei Bürki wahrscheinlich schon gesetzt ist, aber weiß man noch nicht. Und beim neuen Trainer hast du natürlich schon ein bisschen noch mehr die Möglichkeit, dass vielleicht was geht. Und er will es auf jeden Fall, glaube ich, schon Erster sein, aber muss man jetzt einfach abwarten.
Also das Problem bei Hitz ist ja auch, dass er mit den Füßen also nicht so ganz so gut ist wie andere Bundesliga-Torhüter. Also das hat man bei uns ja auch teilweise gemerkt. Also ich meine, auf der Linie und so war er brutal stark. Da werden wir ihn vielleicht mit seinen Fähigkeiten vermissen. Aber gerade bei einem Trainer wie Favre kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er halt trotz der Unsicherheiten oder trotz der Schwierigkeiten, die er in Bürki hatte, einen mitspielenden Torhüter, der da auch wirklich das beherrscht, eher sieht als eben Hitz. Also ich meine, Hitz ist ein ganz toller Torwart, aber mit dem, was heutzutage verlangt wird, dass er eben noch einen halben Feldspieler gibt, da ist er halt auch ein bisschen hinterher und da gilt auch eben das Helle. Der Hitz ist jetzt 30, das wird sich jetzt auch nicht mehr groß ändern.
Ich habe in Erinnerung die Kommunikation damals in Dortmund, die schon relativ eindeutig war, dass er sich, also von nicht von Hitz selber, sondern von Dortmunder Seite, dass er sich eigentlich unten als Nummer 2 einreiht. Man weiß nicht, was passiert. Ich meine, der Druck auf Bürki war relativ hoch letztes Jahr. Und Favre kommt neu und guckt sich das jetzt vielleicht erstmal an, aber ich glaube, da zu spekulieren, dass er das übernimmt, das ist, wenn Torhüter wechseln, ist das, glaube ich, das Risiko, was sie automatisch eingehen. Und für ihn ist es der letzte große Vertrag jetzt gewesen. So, ich glaube, der hat sich Dortmund sehr, sehr bewusst rausgesucht mit dem, wie Fußball in der Stadt so funktioniert und im dem Westfalenstadion und allen so drumherum. Und ich glaube, der weiß das einzuschätzen, dass er das jetzt für genau diese Zeit jetzt noch macht. Und ja, was dann dabei rauskommt, das hat er quasi in Wolfsburg jetzt einmal durch. Das ist jetzt die Herausforderung. Aber ich glaube nicht, dass er sich da gegen Bürki durchsetzt, weil der entsprechend erstmal gesetzt sein wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ob er so eine, wie soll man das nennen, Pokalklausel hat oder so eine Pokalvereinbarung, dass er in einem Zweitwettbewerb spielen darf. Was für ihn immer noch phänomenal wäre, so. Ich glaube, uns tut's mehr weh, als das für ihn vielleicht Gewinn ist im Nachhinein, aber wird sich hoffentlich anderweitig zeigen.
Andererseits hat sich zum Beispiel auch gezeigt, dass letztes Jahr Sven fucking Ulreich Stammtorhüter bei den Bayern war und Champions League Halbfinale gespielt hat. Also weiß halt nicht, was passiert. Ja? Und ich meine, da gibt es sicherlich schlechtere Optionen als Marvin Hitz für Dortmund.
Definitiv, deswegen haben die den ja auch, glaube ich, geholt. Also für Dortmund den als zweiten Keeper auf der Bank ablösefrei, wenn man sich anguckt, was in dieser Transferperiode teilweise für Torhüter gezahlt wurde, da kannst du dankbar drum sein. Dazu ist er sicher keiner, der irgendwie Stunk machen wird, der kennt den Bürki lang genug, werden sich wohl auch gut verstehen, weil sonst würde er sich das so nicht antun und entsprechend, ja, für ihn eigentlich auch dann quasi mit dem Kollegen und der Situation hoffentlich eine Wohlfühlsituation, wo er ein paar gute Jahre nochmal haben wird.
Ein spannendes Detail ist mir noch aufgefallen bei den Interviews. Er hat dann gesagt, diesmal hat er sich gegen seine Frau durchgesetzt, weil bei der letzten Vertragsverhandlung hat sie sich durchgesetzt und hat gesagt, wir müssen in Augsburg bleiben, weil es ihr so gut gefällt. Also das Familiäre in Augsburg hat auch monetäre Vorteile.
Ja. Das stimmt wohl. Das hört man ja immer wieder. Wollen wir noch gucken, wer sonst noch gegangen ist? Die Liste ist ja jetzt nicht komplett. Mir fällt jetzt aber niemand ein, über den ich jetzt noch unbedingt sprechen will. Es sei denn, ihr sagt, da gibt's irgendeinen, den wir nochmal weiter thematisieren müssen.
Also gut, Usami ist nach der Vorbereitung wieder nach Düsseldorf gegangen, was ja zu erwarten war.
Genau.
Und ja, ich würde sagen, ich möchte es nochmal lobend erwähnen. Also wir sind den blauen Depp dauerhaft geworden.
Ja, Moritz Leitner ist nach Norwich City gegangen. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, von wem der Felix überhaupt spricht.
Also offensichtlich scheint es ihm dort zu gefallen und er hat sich dort gut eingelebt und er spielt dort und vielleicht ist die zweite englische Liga dann endlich die Liga, wo er irgendwann mal ankommt. Also es sei ihm gegönnt, aber ich bin froh, dass er es nicht mehr in Augsburg probiert.
Mhm. Ja gut, ja. Was man auch noch erwähnen kann an der Stelle ist das Vertragsende von Daniel Opare und wie sich dieser Poker für ihn wahrlich ausgezahlt hat. Bis nach Belgien in die, ich weiß gar nicht, wie diese Liga heißt.
Jupiler Pro League.
Jupiler Pro League irgendwas.
Ja, toll, super. Als erstes ja, erste in Antwerpen. Ja. Ja, super.
Aber nicht das Antwerpen. Also das gute Verein in Antwerpen, glaube ich. Das glaube ich mehrere. Und,
ja, mit Sicherheit. Wo sollen die in Belgien sonst sein, in der ersten belgischen Liga?
Also ich muss jetzt gestehen, dass ich die jetzt nicht so ganz intensiv verfolge.
Das kürzt sich doch ab, J-League. Das ist doch das, was du immer meinst, Christelle, oder? Das ist doch das, was du verfolgen willst.
Genau, das ist diese J-League, genau. Ja. Schauen wir mal, vielleicht quält's ihm da und wäre doch auch mal was. Vielleicht treffen wir ihn irgendwann mal wieder. Einem Freundschaftsspiel oder so.
In der Europa League Qualifikation.
Genau. Oh Gott. Möglicherweise.
Da darf er dann gegen Kayubi ins direkte Duell.
Das könnte interessant sein. Wer kommt später und wer kann den anderen besser böse angucken? Wahrscheinlich verpassen sie sich dann einfach. Ach, egal. gut. Ja, ansonsten zu den anderen Abgängen noch.
Ja, gut, ich meine, was man erwähnen kann, das ist ja quasi die, was an Abgängen fehlt. Also wir können jetzt an die Abgänge quasi einen Haken machen, weil die Namen, die man hier vielleicht erwartet hätte vor der Sommerpause, bis jetzt und hoffentlich auch weiterhin da nicht auftauchen.
Mhm. Also die letzte Aussage von Reuter war ja auch durchaus, dass er gesagt hat, sie haben kein Interesse, jemanden abzugeben und es liegen auch keine konkreten Offerten in irgendeiner Weise vor, dass man sich damit ernsthaft beschäftigen müsste. Mhm. Das waren
dann die Tag Aussage. Danach ist Sean Parker gegangen.
Ja. Also, kommt, 80% der FCA-Fans haben sich doch gedacht, was, den haben wir noch?
Genau, deswegen hatte wahrscheinlich sogar Stefan Reuter ihn nicht mehr so ganz.
Mein Spaß. Ach, den muss ich ja noch loswerden.
Wahrscheinlich dachte, das wäre schon durch und deswegen, oder für ihn war das schon abgehakt.
Ja, auf jeden Fall auch Grüße an Kevin vom Bundesliga-Special, der mich, glaube ich, jedes Mal, fast jeden Spieltag gefragt hat, wer alles nächste Saison nicht mehr bei uns ist. Gregoritsch, Max und Kajubi und Finn Bogason.
Ja. Ja. Alle noch da. Stimmt. Ja, dann lass uns doch vielleicht einfach nochmal angucken, wer denn jetzt eigentlich alles da ist. Darüber sprechen wir dann jetzt gleich. Bleibt dran.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Wir haben uns gerade angeschaut, wer den FCA verlassen hat und nächste Saison nicht mehr bei uns sein wird. Und jetzt wollen wir uns angucken, wer denn neu dazugekommen bzw. noch da ist und, oder sollte ich sagen, wieder da. Ich möchte gerne über André Hahn sprechen, der nach langer, langer Abwesenheit und diversen Stationen außerhalb von Augsburg wieder da ist. Und ich zumindest muss sagen, ich freue mich sehr drüber, denn ich habe immer verfolgt, was er da anderswo so veranstaltet hat. Und beim HSV fand ich es jetzt nicht ganz so schön für ihn. Deswegen freut es mich sehr, dass er wieder da ist. Und ich hoffe, dass er da anknüpfen kann, wo er aufgehört hat. Aber korrigiert mich gern, wenn ihr sagt, das hätte es jetzt nicht braucht. Wer mag?
Sagen, dass es das nicht gebraucht hätte? Nee, das Einzige, was einen da vielleicht so ein bisschen stutzig macht, ist, dass er sich halt vor einem Jahr entschieden hat, zum HSV zu gehen. Ja. Mehr weniger schlau, um es mal so zu sagen. Und jetzt quasi reumütig dann doch einzusehen. Ich meine, wir hätten ihn ja vor einem Jahr schon genommen. Dass es in Augsburg vielleicht doch schöner ist als beim HSV in der zweiten Liga und wir ihn da entsprechend quasi vom HSV erlösen durften. Ansonsten ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob der wieder auf das Level kommt, was er damals bei uns hatte und was er auch in Gladbach dann ja über Phasen immer wieder zeigen konnte, oder ob ja die Verletzungen einfach ihren Tribut gefordert haben in den letzten Jahren und ja, mal schauen. Aber ich glaube, das Beste, was man an der Stelle machen kann, ist ihm einfach die Ruhe zu geben und vielleicht ja, kriegt er auch wie Gregoritsch letztes Jahr am Anfang erstmal Spiele von der Bank und darf sich dann als Joker reinwerfen oder was auch immer, um da erstmal wieder schön in den Rhythmus zu kommen. Weil in Hamburg hat er ja am Ende der Saison auch keine wirkliche Rolle mehr gespielt.
Nee, aber ja.
Ja, du hast ja schon Gregoritsch angesprochen, also.
Ich hoffe,
heißt das ja noch gar nichts.
Ja, genau. Ja. Ich hoffe einfach, er macht es einfach wie alle, die vom HSV weg zu uns kommen und wird wirklich schön. So, also zur Elbe hin wird's schlechter und zum Lech hin wird's besser.
Okay. Naja, aber das gilt ja generell. Es gibt ja in den letzten 5 Jahren gab es ja keinen Spieler, der zum HSV gewechselt ist und der danach besser war als bei seinem vorigen Verein.
Das stimmt natürlich. Nur die Augsburger Geschichte geht ja so, wenn sie dann zu uns kommen, werden sie besser. Also.
Ja, also,
also Goiko Katscher, der auch abgegangen ist, den wir nicht erwähnt haben.
Verdammt.
Ja, aber also es ist halt auch so, dass André Hahn leider eben also bei Gladbach halt eigentlich auch auf einem guten Weg war, gerade am Anfang nach seinem Wechsel, und dann kam ja diese blöde, böse Knieverletzung, die ja wirklich ihn da Monate außer Gefecht gesetzt hat. Und dann haben sich andere bei Gladbach in einem starken Kader nach vorne gespielt. Und es ist halt so, André Hahn, also ich bin eigentlich auch irgendwie durchaus dankbar, dass er nochmal wieder da ist, weil das ist ein Spieler, der, wenn seine Karriere gerade nach dem Wechsel nach Gladbach also ein bisschen besser oder kontinuierlicher verlaufen wäre, der dann auch mit seinen Fähigkeiten gar nicht mehr für den FC Augsburg greifbar wäre, meiner Meinung nach. Also das ist ein vertretbares Risiko, finde ich. Und selbst wenn er seine Geschwindigkeit etwas verloren hat, was er halt durchaus hat, was jetzt zum Beispiel Marcel Heller nicht so hat, ist das Gradlinige in seinem Spiel und mittlerweile auch einfach die Abschlussstärke. Also da ist er ja relativ schnörkellos. Und ich hoffe, also dass auch selbst dann eben in Situationen, wo der Gegner hinten drin steht, dass er trotzdem in seine Abschlusspositionen kommen kann. Ja. Und da fackelt er oft nicht lange, was sicherlich gut ist.
Ja, und da was er halt auch noch mit reinbringt, ist eben dieses starke Kopfballspiel. Und damit haben wir dann zumindest, wenn es dann so richtig scheiße läuft, mit Kajubi und Hahn wenigstens zwei vorne, wo du einfach den Ball irgendwie hinschlagen kannst und hoffen kannst, dass irgendwas passiert. Ist zumindest mal noch eine zusätzliche Option, zusätzlich zu den unseren eher so Bodenspielern wie Jensen und Richter, die eher dann ins Dribbling gehen. Es ist auf jeden Fall immer gut, ein bisschen unterschiedliche Spieler im Kader zu haben.
Also unterm Strich, denke ich, sind wir uns einig, wir wären blöd gewesen, ihn nicht zurückzunehmen, oder?
Ja. Gut. Also zu den Konditionen, wie das jetzt passiert ist, auf jeden Fall. Ich meine, dass dafür, dass er jetzt im besten Fußballeralter sich eigentlich bewegt und da aus Hamburg weg wollte und quasi ein Schnäppchen war, warum sollte man das nicht versuchen? Aber man sollte ihn jetzt auch nicht zum Überhelden direkt wieder hochstilisieren. Wäre, glaube ich, gefährlich. Und die Offensive an sich, ich meine, da sind genügend Spieler dabei, die schon extrem torgefährlich sind. Da braucht man sich, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen, wenn die denn fit sind und ihre Leistung abliefern. Ich bin mir da gar nicht, ich meine, kann man sich jetzt überlegen für die nächste Saison, was man will, 10 Tore und 10 Vorlagen von André Hahn oder von Marco Richter. Ich würde sie bei Marco Richter im Moment realistischer einschätzen.
Na, Hauptsache, sie kommen vom rechten Flügel, also.
Ja.
Ja, Hauptsache,
also
sie kommen.
Auf jeden Fall stärker. Ja, nein, also der rechte Flügel wird auf jeden Fall besser besetzt sein, vorne besser besetzt sein als letztes Jahr.
Ich mache jetzt die Kristalle, da sprichst du ja schon mal was an. Eine Position, die offensichtlich nicht so gut besetzt ist. Möchtest du da näher drauf eingehen?
Mach doch einfach mal.
Du meinst gar nicht besetzt ist manchmal? Also mit,
wow.
Also
ja, ist ja so.
Ich sag's mal so, also gegen Bilbao war es schon sehr auffällig, dass viel über die linke Seite geht, die auch dementsprechend eingespielt war, und dass eigentlich, also Framberger hat ja in den Phasen, wo er nicht verletzt war, auch durchaus seine Bundesliga-Tauglichkeit nachgewiesen, aber das ist sicherlich noch nichts, was jetzt in den ersten Saisonspielen gut funktionieren wird.
Ja, da, ich meine, da haben wir sicher alle extrem große Hoffnungen in die Gesundheit von Raphael Framberger, dass die aber in den, also jemals, dass diese Hoffnungen erfüllt werden, ich glaube es wirklich, wenn ich es sehe. Also, dass der Junge, ich wünsche ihm eine verletzungsfreie Bundesliga-Saison. Fangen wir mal mit der an, ja, und dann gucken wir mal weiter, weil dann hat sich das Thema an der Stelle erledigt. Aber mit der Konstellation Framberger, Schmied und dem jungen Asta in die Saison zu gehen,
Also ich würde ja eigentlich normalerweise auch noch Felix Götze und einen weiteren Neuzugang in die Runde werfen. Und ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass er geholt wurde, um Framberger eben den Platz streitig zu machen, weil er ja bei den Bayern Amateuren letzte Saison Stammspieler als Rechtsverteidiger war und auch teilweise Innenverteidiger gespielt hat. Nur allerdings ist mir dann auch im Testspiel gegen Bilbao aufgefallen, dass er im zentralen Mittelfeld eingesetzt wurde. Und dann habe ich irgendwie noch einen Artikel aus der Augsburger Allgemeinen gefunden, kurz nach seiner Verpflichtung, wo auch irgendwie gesagt wurde, dass er eigentlich in Augsburg zentral gesehen wird. Keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte. Also ich meine, grundsätzlich ist es jemand, der die Position bekleiden kann. Klar, es ist von der Regionalliga ein großer Sprung, gilt aber auch dann für eben Simon Aster oder Kilian Jakob, der ja auch noch irgendwo rumkreucht.
Verletzt ist.
Und es ist halt, also, aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit, auch ihn dort hinten einzusetzen. Er kann die Position. Was halt in dem Fall ist, dadurch, dass er bei den Bayern auch durchaus nicht wenig mit den Profis mittrainiert hat, hat er zumindest im Training ein Niveau erlebt, was für ihn den Sprung in die Bundesliga nicht so ganz so krass macht wie andere Spieler, die aus der Regionalliga kommen.
Also ich kann dich trösten, auch Transfermarkt sieht ihn auf der Position, auf der du ihn erwartet hast. Also
ja, gut. Ja, aber das haben die ja kommuniziert, dass sie ihn zentral sehen, und er hat in keinem Testspiel irgendwie rechts hinten gespielt, sondern immer zentral. Was mich so stutzig macht bei dieser Position, ist einfach, dass man nichts macht. Also ja, ich keine Ahnung. Ich meine, man könnte jetzt sagen, man lässt ihn zumindest rechts dann mal in Testspielen das ausprobieren oder guckt sich das an, ob der Götze das da kann oder nicht. Wenn man ihn da aber komplett nicht sieht, dann hast du diese Konstellation mit Framberger, Schmied und Aster.
Und Teich.
Ja, super.
Weil Janke hat, glaube ich, sogar noch häufiger auf der Position in den Testspielen gespielt.
Nein.
Aber Johnny Schmid tatsächlich wahrscheinlich als Rechtsverteidiger, weil ich meine, der auf dem Flügel rechts vorne, da ist für ihn nicht mehr viel Platz.
Ja, ist korrekt.
Ist der jetzt eigentlich verletzt oder warum hat
der? Der hatte Grippe.
Ah, okay.
Wechselgrippe, nein, keine Ahnung. Also
ja, das auch noch, genau.
Ja, das wäre, glaube ich, recht gut, wenn der noch gehen würde und man für da einen Rechtsverteidiger kauft.
Ja, aber ja.
Ich glaube, das passiert nicht.
Das ist es
wieder
ja.
Wieder so ein tolles Upgrade, wie S-Wein abgeben, Schmied holen. Hat damals auch super funktioniert.
Also ich wage jetzt einfach mal die These, wir wissen irgendetwas über Schmied nicht, was er jetzt plötzlich zeigen wird. Und es gab so einen leichten Aufwärtstrend. Also wir haben nicht mehr ganz so oft über ihn geschimpft wie sonst zum Ende der letzten Saison hin. Ich bilde mir sogar ein, dass wir ihn ab und zu mal ein bisschen fast gelobt hätten.
Man wird halt auch müde und will nicht nur immer einfressen und es nutzt sich halt auch ab. Aber ich hätte gerne einen Rechtsverteidiger. Einen fitten Bundesliga-tauglichen Rechtsverteidiger.
Ja. Die Winterpause kommt bestimmt.
Also ich leg das schon mal fürs Christkind irgendwo unter so ein Drettel auf meinem Balkon, dass sie das Christkind den Wunschzettel diesmal frühzeitig abholen kann, weil dieses Loch im Kader, das ist jetzt seit, ich weiß nicht wie, das ist schon eine Weile offen. Und wir sind letzten Sommer sind wir schon quasi mit Opare und Framberger in die Saison gegangen und es ist wie eine Bombe hochgegangen im Winter.
Aber aus Gründen, die wir jetzt nicht erwartet
haben. Naja, Daniel Opare hatte vorher seinen Ruf weg, dass er nicht der, wie soll man sagen, professionellste Fußballspieler ist und deswegen haben sie ihn damals auch verliehen. Also dass man da Themen hat. Ja.
Na gut, also hacken wir nicht länger drauf rum. Das Christkind hat's gehört. Herr Reuter vielleicht auch, und vielleicht überrascht er uns ja doch noch alle, indem er nicht nur einen abgibt, von nachdem er gesagt hat, nee, bleibt jetzt so. Vielleicht kommt da noch was.
Ja, oder das Knie von Frambo hält einfach 34 Spieltage durch. Und
ja, warum denn auch nicht?
Beide.
Ach so, ja, beide.
Der ganze Bub. Der ganze Bub hält durch. Ja, schauen wir mal. Aber lasst uns doch gucken auf noch andere Zugänge. Ich hätte gern eigentlich nach dem Herrn Hahn den Herrn Schieber erwähnt, der uns ja auch von namhaften Mitkonkurrenten in der Bundesliga bereichert.
Ist er schon da?
Man weiß es nicht. Ja, vielleicht schon, aber ich habe Gerüchte gehört, sein Knie nicht.
Auch wieder so ein Spieler, der bei einem optimalen Karriereverlauf für den FCA nicht greifbar wäre. Also wenn der nicht, dessen Körper ein bisschen durchhaltungsfähiger wäre oder ihn konstanter nicht im Stich lassen würde, dann hätten wir den Transfer auch nicht realisieren können. Ich meine, dann wäre er entweder bei Stuttgart oder in Dortmund oder eben bei Hertha derart eingeschlagen. Also deswegen zu den Konditionen, also meines Wissens nach ablösefrei, auch wieder ein vertretbares Risiko. Leider hat meine Hoffnung, dass Finn Bogason und Schieber quasi immer Phasen verschoben, immer abwechselnd verletzt sind. Das hat schon mal nicht funktioniert in der Vorbereitung. Aber gut, also wie gesagt, ein vertretbares Risiko.
Ja. Aber das Gute ist ja, wenn sie beide gleichzeitig fit sind, dass einer nicht spielt und dann sich nicht verletzen kann.
Genau, ja.
Das klingt fatalistisch für meine Ohren, aber gut. Der stolpert doch dann irgendwie auf dem Weg zur Bank oder so. Wie, ich habe jetzt irgendwas hervorgerufen. Eieiei. Denken, nicht aussprechen, Christel. Gut, ja, aber wenn er dann wieder spielt, freut ihr euch auf ihn?
Klar, eine zweite absolut Bundesliga-taugliche Option als Mittelstürmer finde ich super.
Okay.
Ja, haben wir auch gebraucht. Ja. Also einen haben wir auch wirklich. Also ich meine, da gab es eine Lücke im Kader und ich sehe das. Ich meine, sportliche Einschätzung bin ich voll bei dir, Felix. Die Frage ist an der Stelle dann so ein bisschen, wie viele Projekte verkraftet so ein Kader? Also wie viele von diesen Spielern, wie viele Wetten gehst du am Ende des Tages ein? Ja, also Framberger Wette, Hahn Wette, Schieber Wette, Finn Bogason Wette.
aber gutes Ticket.
Ja, dazu hoffen wir, dass einer von unseren zwei Keepern konstant Bundesliga spielen kann und uns ein paar Pünktchen rettet.
Ja, aber das ist doch immer die Problematik von Vereinen, die im Mittelfeld oder im unteren Drittel der Liga sind. Also schau dir jetzt die Eintracht Frankfurt an mit den ganzen Leihspielern. Letztes Jahr haben sie die Wette gewonnen, bis hin zum Pokalsieg. Dieses Jahr schon mal gleich drei Leistungsträger weg. Wieder neue Leihspieler. Das ist zum Beispiel eine Mannschaft, die kann ganz klar hinter uns landen, weil die auch derart viele Wetten eingehen.
Ja, dazu Wechsel in der sportlichen Leitung. Ich meine, es gibt schon Gründe, optimistisch zu sein, aber es und ich glaube auch, dass der Kader an sich, wenn wir gleich gucken, dass das schon insgesamt positiv aussieht. Aber das sind halt Themen, das kann halt auch schief gehen mal in einem Jahr. Es muss nur zusammenkommen und dann landest du halt unten drin so. Und musstest du aber so machen. Also ich bin da voll bei dir. Klar, musst du als Verein mit dem Kaliber musst du das so machen.
Ja, eben, also genau das wollte ich sagen. Also du hast schlichtweg keine andere Möglichkeit, als ein FC Augsburg mit dem Budget und in den Voraussetzungen, als diese Risiken einzugehen. Dann gibt es eben die Spielzeiten wie die Europa League-Saison oder die davor, wo es halt wirklich alles zusammenpasst und zusammengeht und du dich einfach darauf verlassen musst, dass du eben so Leute hast wie Gregoritsch oder so weiter, die eben nach einem guten Jahr nicht gleich schon wieder auf Wanderschaft gehen wollen und sagen, nee, mir gefällt's hier in Augsburg, ich bin genug rumzukommen, jetzt will ich erstmal auf meinem Erfolg aufbauen und so weiter. Und dann ergibt sich ja eben eine gewisse Konstanz, aber es ist, also man merkt es auch im Stadion, im Block, dann wird halt immer geschimpft und das und der und das passt nicht optimal. Irgendwo es ist halt einfach schlichtweg nicht möglich, ohne eben diese Wetten versuchen, einen wettbewerbsfähigen, einen Bundesliga-Kader aufzustellen. Das ist auch für Mainz nicht möglich, das ist auch für Hannover schwer möglich, und das ist halt unsere Krux. Und ich finde, wir gewinnen die Wetten im Großen und Ganzen seit 8 Jahren.
Ja, das ist auf jeden Fall die Wette, die Mainz nicht gemacht hat, die Spieler zu halten und nur punktuell zu verstärken. Und wir, Mainz verkauft sie halt und wechselt halt den ganzen Kader um. Ja. Muss man jetzt einfach sehen. Bin ich gespannt, ob es bei uns die klügere Wette war.
Das ist ja noch schon eine wunderschöne Überleitung zum eigentlich bestehenden Kader, den wir jetzt auch noch mal uns im Gesamten anschauen wollen. Ich möchte es aber nicht ohne zu erwähnen, dass wir auch noch den Fredrik Jensen als Neuzugang haben. Müssen wir über den noch irgendwas Wichtiges verlieren? Der ist ja jetzt nicht ganz so mega super bekannt. Kommt aus Twente Enschede zu uns.
Also ich fand zumindest, dass er gegen Bilbao und gar keinen schlechten Eindruck gemacht hat. Also war jetzt alles sicherlich nicht immer dann präzise in der letzten Aktion. Also waren einige Pässe, wo es schade war, dass er die dann nach einem guten Lauf bei uns hat. Aber er hat eine gute Dynamik und ich traue ihm zu, dass wenn er sich ans Niveau in der Bundesliga gewöhnt, dass er durchaus über die Saison hinweg seine Akzente setzen wird.
Ist ja auch noch ein junger Kerl. Von daher...
20. Ich meine, das ist vielleicht, da kann man schon mal sagen, das ist ja langsam so ein bisschen ein Trend von Stefan Reuter, beziehungsweise insgesamt, dass man auch wirklich junge Talente von außen dazu holt. Letztes Jahr Cordoba, dieses Jahr Jensen. Dazu hat man Richter selber aus der eigenen Jugend noch. Das ist schon ein verrückter Haufen da vorne, der da teilweise wirklich dann spielen kann. Und da hat man schon viel Potenzial. Und jetzt, wenn man sich überlegt, dass da vielleicht nur einer wirklich groß durchstartet, wäre schon alleine das phänomenal. Also
und wir haben eigentlich auch grundsätzlich mit Transfers aus der holländischen Liga gute Erfahrungen gemacht. Also
Matas!
Mit 1-2 Abstrichen. Ja gut.
Bartmann.
Lorenzo Davids vielleicht auch noch, aber
also lasst uns nicht tiefer graben um diese These, diese wunderschöne These irgendwie.
Nein, aber ich meine schon mal Verhaag, Paulow, Finn Bogason, Klavan, also ich denke, also die Erfolgsquote ist da deutlich höher als die Misserfolgsquote.
Ja. Also geben wir ihm einfach die Chance, schauen wir mal, was sich da entwickelt. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ist ein sympathischer Kerl und finde auch, er hat sich ganz gut präsentiert im letzten Testspiel. Also schauen wir mal. Aber lass uns doch mal jetzt den gesamten Kader anschauen. Wir gucken mal drüber. Er ist recht groß und sind gleich wieder für euch da und sagen euch, was wir von dem erwarten. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hier ist Auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir haben uns jetzt angeschaut, wer ist gegangen, wer ist gekommen und jetzt sind wir angekommen bei, ja, wie sieht denn jetzt der FC Augsburg der nächsten Saison eigentlich aus? Und da an der Stelle möchte ich unbedingt auf die Rosenau-Gazette verweisen, denn der Andi Riedl, der schreibt da ganz, ganz tolle Artikel. Und einen davon hat er heute losgelassen, oder heute, oder gestern?
Gestern
schon, ja. Na, ich habe ihn heute gelesen, sorry. Und da geht er näher drauf ein, was eigentlich auf der Torwartposition los ist. Interessanterweise hatten wir letzte Saison zu viele Torwarte und diese Saison haben wir irgendwie zu wenig. Andi, was kannst du uns dazu Näheres verraten?
Naja, historisch ist ja so, dass der FCA in den ersten Bundesliga-Jahren nicht wirklich mit einem Stammkeeper immer durch die Jahre gekommen ist, bis wirklich jetzt Marvin Hitz die Position übernommen hatte. Und jetzt geht Marvin Hitz, hat es auch frühzeitig angekündigt, und man geht da in ein offenes Rennen um die Nummer 1 bis knapp kurz vor dem ersten Bundesligaspieltag und lässt quasi Andreas Lute und Fabian Giefer das auskämpfen. Dazu muss man sagen, dass Fabian Giefer im letzten Jahr kein einziges Pflichtspiel gemacht hat. Ja, U23, Regionalliga.
Hey, 60. Ja. Derby gewonnen.
Ja, klar. Also er war auf Folklore-Veranstaltungen unterwegs.
Oh, shit.
Das, also in der blauen Folklore-Liga. Und Andreas Lute hat letztes Jahr zweimal für Marvin Hitz aushelfen dürfen, hat ja auch in der Vorsaison im Saisonabschluss, als Hitz verletzt war, ist er eingesprungen, hat da immer gut abgeliefert. Jetzt baut man anscheinend darauf, nachdem man auch Johannes Gelios ja gehen hat lassen zu Hansa Rostock, dass diese zwei Keeper quasi den Grundstein für die neue Saison bilden. Man will wohl einen dritten Mann eventuell noch dazu holen oder auch nicht. Es scheint so, als ob das Torwartkarussell eigentlich schon relativ ausgedreht ist mit dem, was an großen Namen da war. Also vielleicht holt man noch einen Jungen hinten dran dazu, der sich entsprechend entwickeln kann. Aber ja, ich halte das für mutig, um es mal so zu sagen. Also auch wieder da eine Wette, dass man da zumindest dass einer von beiden konstant Bundesliga spielen kann, und es hat keiner von beiden in den letzten Jahren zeigen dürfen müssen. Und dieser Druck auf einen Bundesliga-Keeper Woche für Woche, dass Fehler zu Gegentoren führen und dass das psychisch, glaube ich, die mit anspruchsvollste Position da ist in so einer Mannschaft. Das halte ich schon für enorm, dass man da nicht gesagt hat, ja, man holt nochmal einen gestandenen Bundesliga-Keeper dazu, oder man hat keinen gefunden, der irgendwie das Niveau hat und wirtschaftlich vertretbar ist, wenn man sich das so anguckt, dieses Jahr. Ich sehe da schon ein kleines Löchlein, um es mal so zu sagen.
Also was mir aufgefallen ist, zumindest gegen Bilbao, bei Giefer, ist, dass er mit den, weil ich gerade auch beim Hitsegment gesagt habe, dass er durchaus also mit dem Ball am Fuß selbstbewusster gespielt hat. Er war jetzt wirklich nicht viel gefordert gegen Bilbao, leider. Also weil Bilbao hat zwar einige Torschüsse abgegeben, aber dann doch meistens vorbei. Gerade im Passspiel, wenn Bilbao Pressing gespielt hat, hat das eigentlich die Situation relativ gut gelöst. Das ist eben etwas, was nicht so die Stärke von Marvin Hitz war. Also vielleicht, man kann Keeper eben erst über einen längeren Zeitraum von mehreren Spielen wirklich auch bewerten, ob er jetzt die Konstanz oder das Niveau hat. Aber das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was mir aufgefallen ist, was jetzt möglicherweise eine leichte Verbesserung darstellt in einem Aspekt.
Zur dritten Position war es eigentlich mehrmals, glaube ich, sogar zu lesen, dass Reuter da auf den jungen Benjamin Lenais aus der jetzt U23, letzte Saison noch U19, setzt und dass man sich anscheinend da eher Gedanken macht. Der war auch in den Trainingslagers dabei, und dass man dem vielleicht einen Profivertrag gibt. Also ich denke aktuell, Stand jetzt, glaube ich, dass nicht keiner mehr kommt, solange sich keiner von den anderen beiden verletzt.
Ja, aber es ist auch gar nicht so leicht. Also ich wollte gerade sagen, also ich meine, ich habe euch vorhin Frankfurt schon im anderen Kontext als Beispiel genommen, aber wenn man sieht, Frankfurt hat eben den Radetzky, ihren Stammtorhüter, verloren und dann einen jungen Dänen geholt, der sich zumindest jetzt im Supercup, also jungen Dänen, also Top 25, 26, der sich jetzt im Supercup auch nicht so wahnsinnig gut präsentiert hat. Also ich glaube, das ist generell dann auch schwierig, gestandene Torhüter zu finden. Und dann, wie gesagt, Marvin Hitz war ja auch im Endeffekt Resterampe von Wolfsburg. der war da auf der Bank festgenagelt, den haben wir geholt, weil wir ihn da irgendwie bekommen konnten. Und dass er sich dann so bei uns entwickelt, war auch nicht absehbar.
Also man kann vielleicht sagen, Torhüterposition ist noch mal mehr Lotterie als bei anderen Positionen sowieso, weil du hast nicht so viele und kannst nicht so dein System umbauen, weil hinten musst du immer einen Torhüter reinstellen, so nach dem Motto. Und du weißt erst, glaube ich, was du an denen hast, wenn du die wirklich auf Dauer in dem Tor in der Bundesliga stehen hast. So. Gut, da kann man jetzt sagen, Giefer hat zumindest, ich glaube damals in Düsseldorf, war das in Düsseldorf, als er Bundesliga länger gespielt hat, der hat schon mal Bundesliga dauerhaft gespielt, aber es hat sich halt, ja, es ist sich für ihn bis jetzt nicht ausgegangen. Ich meine, vielleicht ist es jetzt der zweite, die zweite Welle so. Ist, glaube ich, relativ selten, dass man da so eine zweite Chance dann bekommt. Bei Andreas Lute sehe ich das ähnlich. Ich meine, es hat seine Gründe, dass er bis jetzt noch kein Bundesliga-Stammtorhüter ist mit in dem Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob er da quasi sein Potenzial voll widerspiegelt, sowohl fußballerisch als auch in der Konstanz dann insgesamt. Aber ja, ich bin auch kein Fußballtrainer, muss es nicht entscheiden.
Ja. Aber war auch bei Simon Jentsch jetzt vielleicht nicht absehbar. Also wenn man so die Bundesliga-Torhüter des FCA durchgeht, vielleicht außer, wie gesagt, Alex Manninger, der am Ende seiner Karriere stand und wirklich dann durchaus auf dem höchsten Niveau nachgewiesen hatte, dass er dort wirklich auch spielen kann, gab es eigentlich wenige wirklich sichere Dinge. Und am Ende hat es doch meistens gut geklappt. Also komischerweise habe ich da weniger Bauchschmerzen als du, Andi, was die Torhüter für die Saison angeht. Aber vielleicht, ich möchte mich nicht irren, aber kann natürlich sein. Ja.
Nur eins kurz noch nachgeschoben, da du die Zeit von Giefer bei Düsseldorf erwähnt hast. Da war auch ein legendäres Spiel dabei, wo den Abstoß mit seinem Arsch Popo verhindert hat und damit ein Tor erzielt hat. Und eins, wo der Giefer auch ein ziemlich dämliches Kullertor von Sascha Mölders kassiert hat. Aber das ist hoffentlich schon
von Na ja, gut, ich meine, gegen Sascha Mölder spielt er in der kommenden Saison nicht. Also alles
so. Das ist vielleicht der Fall. Dieses Niveau wird ihm nie wieder begegnen.
Aber schön, dass wir dieses legendäre Spiel an der Stelle auch nochmal erwähnt haben.
Fabian Giefer übrigens, der Torhüter auf der anderen Seite.
Und der ist zu uns gekommen? Ja. Ich meine, der muss heute noch Albträume haben, wenn er ein Sascha Mölders Bild irgendwo sieht. Oder vielleicht gibt er nicht so viele Fotos von seinem Hintern. Bitte?
Der darf nicht durch die Fankneipe gehen, glaube ich. Das funktioniert nicht.
Ist ja nicht gut für Selbstbewusstsein. Eieiei, ja. Na gut, aber das sind ja alles Profis. Der hat das inzwischen bestimmt komplett verarbeitet und kann mit dem Mölders auch wieder Bier trinken gehen, wenn es nötig wird. Ach ja, aber was für ein Spiel. War schön damals.
Man sagt ja, das kann man gut mit Mölders Bier trinken gehen. Aber gut.
Gut, wir haben unsere Verflossenen schon abgehakt. Also die Abgänge sind durch. Lasst uns nicht weiter über Mölders sprechen, so wie es tut. Lasst uns lieber zum weiteren Kader kommen. Ja, wie sieht's denn in der Verteidigung aus? Wenn ich mir da so anschaue, wer da so alles noch steht, sage ich mal, bis auf die rechte Seite, über die haben wir ja schon kurz gesprochen, macht das, glaube ich, am wenigsten Bauchschmerzen. Oder seid ihr der Ansicht, dass das ganz, ganz schlimm ist?
Also gegen Bilbao ist mir eins aufgefallen, was schon einige Zeit immer wieder gesagt worden ist, dass Hinteregger nicht der Schnellste ist. Also da waren ein paar Dinge dabei, wo er wirklich so paar Schritte hinter dem Gegenspieler hinterherlaufen musste. Und ja, mal schauen.
Ich hatte gegen Bilbao aber auch das Gefühl, dass er einen gebrauchten Tag hatte. Also es war echt ein eins der schlechtesten Spiele beim FCA, was ich um Hinteregger gesehen habe. Und ich erwarte schon durchaus, dass er sein, also das konstante Niveau auch wieder abrufen kann.
Es war auf jeden Fall ein guter Test von Giefer, wo er einmal so nicht wirklich zum Ball gegangen ist und der Gegner an ihm vorbeizieht und Giefer sich dann noch reinschmeißt. Mhm. Also Giefer kann offensichtlich mit ihm.
Na, das ist doch schon mal was.
Ich meine, ansonsten außerhalb von der Rechtsverteidigerposition kann man sagen, ich meine, wenn Hinteregger da wirklich ein Loch hat, dann kommt halt Kevin Danso rein. Und ich sehe diese drei Positionen dann entsprechend, ja, wie soll man sagen, das hat internationales Niveau, wenn die alle ihre Form haben. Also damit kannst du oben angreifen.
Das sind auch andere, aber wir spielen trotzdem wahrscheinlich erstmal so weiterhin Viererkette mit.
Ja, gut, ich sag ja.
Rani Khedira als Libero hin und wieder.
Nee, aber an sich, also das, was, wenn du diesen Krater rechts hinten ausblendest, ja, die drei daneben, das ist top. Das ist auch super. Ich freue mich total, dass die alle drei noch da sind. Ja. Also ich hätte mir vorstellen können, dass eins, zwei oder drei sogar, dass die alle gute Angebote irgendwo anders haben und sich entscheiden, dass es lukrativ ist und weg wollen, so, was anscheinend nicht passiert ist.
Nee, mein Gedanke war eher, dass wir alle drei spielen lassen und dann gar nicht so sehr auf einen Rechtsverteidiger angewiesen sind, weil es dann eh schon recht gut verteidigt ist hinten, aber ich glaube, das wird nicht. Ja.
Wir werden, glaube ich. Dreierkette, das haben wir durchaus schon mal, also ich meine, das war dann situativ immer Dreierkette, ja. Und dann quasi so zwei Wingbacks halt davor. Das würde zumindest einige von den defensiven Schwächen rechts zumindest grad kompensieren. Also und die Dreierkette, so dann so Howellow, Hinteregger ist halt schon irgendwie geil.
Also da haben wir am wenigsten Bauchschmerzen und wir sind uns ja einig, dass der ganze Bob Framberger ganz bleibt und deswegen wird das ja alles ganz super. Ja. Mittelfeld, wie schaut's da aus? Das ist jetzt ein großer Bereich.
Wie soll man das sagen?
Ja.
Die letzte Kampagne des großen Maestro. und meine Hoffnung ist, es ist die vorletzte Kampagne des großen Maestro und dann reiten wir noch einmal gemeinsam durch Europa und in der letzten Kampagne. Und schließen das Ganze ab. Also ist die große Frage ist, wie viel hat Daniel Bayer noch im Tank? Ich glaube, letzte Saison, als er den Tinnitus hatte und ihn das wirklich aus der Bahn geworfen hat, das hat schon Spuren so hinterlassen. Man hat es auch in den Interviews so ein bisschen gehört. Da ist langsam auch so, dass die Karriere geht auf jeden Fall zu Ende. Mhm. Und ja, daneben hast du mit Rani Khedira einen, der sich letztes Jahr wirklich bewiesen hat, aber vom ganzen Mannschaftsgefüge her und von der Mannschaftsstruktur her ist Daniel Bayer der Kopf dieser Mannschaft. So. Und da ist die Frage, ja, haben wir noch ein gutes Jahr, was ja wirklich auf dem Feld auch so, wo er die Mannschaft nochmal so antreiben kann und die nächste Wette so. Und wenn wir das haben, dann haben wir, glaube ich, dieses Jahr viel Freude.
Also, und das ist ja auch dann die große Frage immer, die den FCA jetzt in den letzten Jahren immer bewegt, so finden wir irgendwann jemand anders, der den Spielmacher geben kann? Also, da sind ja schon einige Versuche gestartet worden. Und also ein Jatoku ist, was er ist. Er kann einiges, er kann manches nicht. Und eben, dass das den Kopf Daniel Bayer wirklich, also jetzt in der kommenden Spielzeit vielleicht eben punktuell und dann später vielleicht dauerhaft zu ersetzen, das ist eine Frage, die sehr schwer zu lösen ist, das immer ein Problem ist. Vielleicht ist das jetzt die Wette eben auch mit Felix Götze, zu sagen, das ist jetzt, der hat die Spielintelligenz, aber auch vielleicht die Zweikampfstärke, um über die über 2-3 Jahre hinweg als Lehrling von Daniel Bayer da hineinzuwachsen, weil Rani Khedira ist sicherlich, das ist ein wunderbarer, also Komplementärspieler zu Daniel Bayer, aber er ist halt dann auch eben das, er hat einfach einen Chor ersetzt, also nicht das Spielmachende, sondern wirklich das kämpferische Element ganz gut abgedeckt. Aber es ist auch klar, dass Rani Khedira nicht derjenige ist, der eben dann mit den Ideen und den brillanten Pässen glänzt.
Ja.
Aber so passt es eigentlich.
Ja, auch da, ich meine, im Mittelfeld ist ja auch tatsächlich so, es gibt keine signifikanten Abgänge. Man hat eher eben noch Leute fürs offensive Mittelfeld dazu gewonnen, also wenn man vielleicht Friedrich Jensen mit einrechnet oder eben die Wette auf junge Spiele im Jensen oder Götze. Aber auch da ist es, ja, also da haben wir uns jetzt nicht verschlechtert im Mittelfeld. Ist vielleicht nicht so ganz so massiv aufgestellt wie die Abwehr, aber es ist definitiv nicht schlechter geworden.
Ja. Ja, dann sind wir doch einfach mal froh, dass wir da nicht so viel meckern müssen und hoffen einfach, dass Herr Bayer, der mir übrigens wahnsinnig gut gefallen hat am Sonntag, also der fand ich, war gegen Bilbao doch wieder, das war der Daniel Bayer, den ich kenne, aber ja. Sieht zumindest jetzt nicht so aus, als hätte er über den Sommer irgendwie stark abgebaut.
Nee, man hat jetzt auch nicht mehr viel gehört vom Tinnitus, also ich hoffe sehr für ihn.
Ich hoffe auch, dass er von ihm nichts mehr hört.
Ja. Oh.
Entschuldigung. Nee, ja, hoffen wir einfach mal, dass der Stress ihn nicht stresst. Lass uns schnell die Offensive anschauen.
Du meinst den Sturm oder was meinst du?
Ja, nee, das offensivere Mittelfeld hier. Wir haben jetzt sehr viel über Spielmacher und die Sechser und so weiter gesprochen, aber was machen wir denn mit dem Herrn Kajubi, der ja doch für viele Schlagzeilen gesorgt hat oder für viel Gerede? Jetzt war er irgendwie beim letzten Testspiel, ist er dann eingewechselt worden. War aber doch eine sehr wichtige Stütze in der letzten Saison. Was sagt ihr denn? Macht euch das Sorgen, das ganze Thema? Naja,
der Kajubi, das ist ja das, was man aus Ingolstadt zumindest hört, bevor er gewechselt ist. Das war ja schon immer ein Chaot. So.
Also je nachdem, wie man gefragt hat.
Ja, aber manch Ingolstadter glaubt immer noch nicht, dass so ein Kerl wirklich dauerhaft Bundesliga spielt, weil er einfach so ein Chaot ist. So. Faszinierend an der Stelle. Ich glaube, dass der FCA eine gewisse Anzahl von solchen Spielern sehr gut abkann. Die haben den Bobadilla, haben wir über Jahre durchgeschleppt. Der ist auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, anarchisch veranlagt gewesen. Kajubi ist es immer noch. Solange das alles innerhalb gewisser Grenzen verläuft, wie man bei Opara gesehen hat, kann der Verein das ab und dann gibt's halt eine Geldstrafe und dann muss er die halt zahlen und dann ist er auch wieder gut und dann entschuldigt er sich und gibt ein Essen aus und er scheint ja in der Mannschaft entsprechend immer noch integriert zu sein und da quasi seine Rolle zu haben. Sportlich hat er auf jeden Fall einen gewissen Wert und ich glaube, was ein Vorteil ist für den FCA, den man vielleicht, ja, was man so ein bisschen unterschätzt, solange man über Kajubi redet, redet man über nichts anderes. Das heißt, der Rest der Mannschaft, der kann dann eigentlich relativ gut in Ruhe arbeiten, weil da geht schon viel Fokus auch der wenigen Presse dann auf Kajubi so. Mhm. Und es ist abseits des Platzes und es ist noch ruhiger in Augsburg, als es sowieso schon ist. Von dem her, ja, da hat er halt dann wieder, ist halt ohne Ticket irgendwie schwarz gefahren und vor Gericht. Und dann laufen alle drei Reporter, laufen dann zu diesem Prozess und dann ist auch, ja, also so kommt einem das so ein bisschen vor. Ich bin gespannt, weil wir jetzt auf jeden Fall durch die Verpflichtungen und anscheinend hat Marco Richter gelernt, links zu spielen, jetzt auch mehr Optionen haben, offensiv ihn entsprechend zu ersetzen, falls es denn notwendig werden würde. Ich glaube, dass man auch da sagen kann, es ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden über den Sommer. Und die Wogen werden sich glätten und dann ist es vergessen und der Boulevard hat sich wieder beruhigt. So.
Der kurze Augsburger Boulevard.
Ja. Genau.
Das ist auf jeden Fall trotzdem ein Zeichen, dass er noch da ist, weil ansonsten wäre er einfach gegangen worden und muss offensichtlich auch gut gelitten sein bei der Mannschaft, weil sonst wär das nicht mehr haltbar gewesen, weil man hat Spieler für weniger schon unter den Bus geworfen. Also
es ist auch so, also man muss ja sagen, er hat ja letzte Saison sicherlich seine beste Saison beim FCA gespielt, ja. Und nochmal eine Schippe draufgelegt, einfach das läuferische, der kämpferische Einsatz und auch ganz ehrlich, ich war überrascht, dass er beim Ball an den Füßen nochmal eine Konstanz auf einem Niveau erreicht hat, die ich von ihm eigentlich schon nicht mehr erwartet hätte. Und das ist, glaube ich, auch dann wieder einfach sicherlich dann ein Punkt, wo man ihm einerseits klar macht, wie viel Scheiße er gebaut hat. Andererseits ist man sich bewusst, dass ein Kayubi in der Form von der letzten Saison absolute Verstärkung für die Mannschaft ist. Dass er aber auch weiß, jetzt ist er eben nicht mehr gesetzt. Er hat leichtfertig seine Position da aufs Spiel gesetzt, dass er sich auch wieder erarbeiten muss. Aber eben, es gibt da Spiele und Gegner, wo man eben auf seine Stärken eben vom Kampf und auch das Kopfballspiel schlichtweg nicht verzichten kann. Hat der Stefan ja vorhin schon bei der André-Hahn-Diskussion gesagt. Und deswegen kriegt er halt die Chance nochmal. Aber auch in dem Wissen, dass der Stammplatz jetzt einfach erstmal also weg ist, beziehungsweise den muss er sich halt wiederholen. Hm. Und gerade, also ich fand sowohl Jensen als auch Richter gegen Bilbao durchaus, also Marco Richter war, glaube ich, mit der beste in Offensive neben Gregoritsch. Und Jensen hat auch auf rechts Ansätze gezeigt. Also klar, junge Spieler, die vielleicht Probleme mit der Konstanz haben werden. Aber da wird ihm sicherlich klar gemacht worden sein, dass das nur durch Arbeit wieder geht. Mhm. Und dass die Konkurrenz nicht kleiner geworden ist.
Ja, eine Diva braucht es halt beim FCA. Damit die Stimmung gut ist. Ja, dann schauen wir uns doch vielleicht mal den Sturm an, denn ich glaube, darüber müssen wir auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen, denn jetzt wäre gerade meine Frage gewesen, wen stellen wir denn jetzt vorne rein? Also ja, viel haben wir ja jetzt nimmer und also momentan ist es halt bloß der Herr G gefühlt.
Sehr gut.
Die Option Gregoritsch nach vorne zu schieben, wie auch gegen Bilbao schon hinten raus und dann drei von den wirklich offensiven Flügelspielern, zentralen Spielern, die wir haben, hinter auflaufen zu lassen. Das ist auch möglich. Hm. Ich wünsche mir irgendwie, dass Cordova mal dann ankommt und wirklich irgendwie mal die Fähigkeiten, die er immer wieder so punktuell in den Tag legt, auch mal wirklich jetzt konstant abrufen kann. Weil ich kann mir auch durchaus eine Möglichkeit vorstellen, dass also quasi Gregoritsch in die vorderste Spitze geht und Cordova dahinter nachstößt oder eben abwechselnd so eine Option, solange eben Finn Bogason ausfällt. Also Optionen gibt es. Wie effektiv die sind, müssen wir sehen.
Ja,
das stimmt. Ja, ich fand ihn gegen Bilbao, ist er ja recht spät eigentlich gekommen und hat da ein, zwei Mal recht schön auch abgelegt. Und ich würde mich auch freuen, wenn es bei dem mal den Durchbruch gibt. Und dadurch, dass es jetzt rechts außen wieder ein bisschen schwieriger wird für ihn, ist vielleicht die Mittelstürmerposition oder hängende Spitze vielleicht mal die Möglichkeit, um reinzukommen.
Ja. Also mein Eindruck vom Testspiel gegen Bilbao ist tatsächlich, es hat mir wirklich wehgetan, dem armen G zuzuschauen. Der hat mir wahnsinnig leid getan, weil bei ihm merkt man mal so richtig, der Wille ist ja da, aber es ist halt immer irgendwas. Er will, aber er kann nicht so richtig. Und das hat mir schon echt sehr, sehr leid getan.
Ja, wobei ich meine, das ist jetzt so ein Spieler, der hat einfach der sieht immer so aus, als ob dem so wäre. Ich glaube jetzt, wenn man mal neutral drauf guckt, mit Schieber und wenn Ski nicht geht, sondern jetzt quasi in der Transferperiode auch bleibt, so wie es ja aussieht, und mit dem, was er auch leisten kann, wenn er einen guten Tag hat, hast du auf jeden Fall hinter Finn Bogason jetzt deutlich mehr Möglichkeiten. Weil ich glaube, also klar kannst du Gregoritsch nach vorne schieben. Eine Lektion, glaube ich, aus der letzten Saison so ein bisschen ist, deswegen sieht man das auch nicht so häufig. Gregoritsch hat seine Stärken, wenn er Anlauf hat. Und wenn er aus der zweiten Reihe kommt und dann den Ball abgelegt bekommt oder was auch immer, da ist er einfach extrem gut. Also der ist in dieser hängenden Position, habe ich noch nicht so gesehen in langer Zeit beim FCA. Das heißt, wenn du den vorne reinziehst, kann er wohl, dann hast du aber hinten eine Lücke, wo du auf jeden Fall, wo du das nicht so spielen kannst, wie du es eigentlich spielen willst, so an der Stelle. Und dann würde ich auch tippen, Córdoba braucht wahrscheinlich einfach noch ein Weilchen. Man sieht das Potenzial und er deutet es auch an und er hat ja auch wirklich hübsche Törchen gemacht letztes Jahr so, wo man sich denkt, okay, warum eigentlich nicht öfters? Aber mit 20 aus Südamerika nach Augsburg kommen und sich direkt einleben und was auch immer, der Sprung ist groß und der hat extrem viel gespielt. Also ich hätte nicht erwartet, dass der im ersten Jahr so viel spielt. Ich wünsche ihm das auch wirklich total, dass das klappt, aber ich auf der anderen Seite hoffe ich, dass Schieber fit wird und dass er den Druck von dem Jungen runternimmt und dass der sich einfach in Ruhe entwickeln kann, weil ich glaube, dass wir in 2-3 Jahren, dass wir an dem extrem viel Spaß haben können so und da müssen wir, glaube ich, einfach den langen Atem so haben und dann hoffe ich, dass G vielleicht wirklich nochmal ja 2-3 gute Spiele in sich findet. Und der Knoten vielleicht nochmal platzt, weil diese Rückrunde damals, ich meine, die ist nicht vergessen, ja. Was der kann, wenn er Form gewinnt. Aber ich sehe ja das wie du, Christel. Wo findet der die wieder?
Ja, aber wie gesagt, vielleicht auch durch den Konkurrenzkampf einfach, den er annehmen muss, dass er es weiß. Und dass er weiß, er bekommt jetzt eine Chance, solange die anderen beiden Mittelstürmer verletzt sind. Und Selbstvertrauen ist ja irgendwie immer so ein komischer Vogel eigentlich, weil plötzlich lass ihn mal einfach zwei Tore aufgelegt bekommen, wo er nur aus 5 Metern einschieben muss und plötzlich platzt ein Knoten, von dem er gar nicht wusste, wo er vorher gar nicht wusste, wo er irgendwie wo der überhaupt war. Also das hat ja schon alles sehr kuriose Sachen gehabt und wer weiß, vielleicht jetzt in der ersten Pokalrunde in der hessischen Provinz vielleicht macht er einen Dreierpack und fühlt sich wieder total super. Ja.
Das klingt gut. Ich finde es ja auch. Ich meine, das muss man ja auch sagen. Es ist schon ein Zeichen auch, dass er das ja anscheinend, dass er die Situation annimmt, dass Parker jetzt geht, ja, dass Parker sich nicht durchgesetzt hat und dass er vor Córdoba die Chance bekommt, wo der quasi da war letztes Jahr und eigentlich besser integriert sein müsste in die Mannschaft und das jetzt trotzdem Tee spielt. Ich glaube, da sieht man schon, dass da entsprechend dieses halbe Jahr in Darmstadt vielleicht gar nicht so verkehrt war. Also vielleicht hat die Laie an der Stelle wirklich was Positives gebracht.
Wir werden es sehen. Schauen wir mal, wann auch die anderen wieder fit sind. Aber jetzt sind wir vorne angekommen. Haben den ganzen Kader einmal durch. Ich würde sagen, jetzt schauen wir dann einfach mal, was für ein insgesamtes Gefühl wir denn haben für die nächste Saison. Aber zuerst schnaufen wir nochmal durch. Bis gleich.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de.
Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sind den kompletten Kader durchgegangen, wie er denn jetzt aussieht. Und ja, jetzt möchte ich natürlich von meinen lieben Experten wissen, wie ist denn jetzt das Gefühl? Es ist schon an einigen Stellen angeklungen, es ist ein großes Lottospiel, es ist alles ganz toll, es ist alles ganz schlimm. Aber jetzt mal Tacheles. Besser als letzte Saison vom Gefühl her. Ich erinnere jetzt einfach mal dran, wir haben mit unserer letzten Saisonvorschau sehr viele Leute, die ganz gut Ahnung von Fußball haben, dazu gebracht, den FC Augsburg definitiv als ersten Absteiger der Liga zu setzen, weil wir dermaßen schlechtes Gefühl hatten und am Ende war es dann gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir sehr, sehr lange drüber gesprochen und ich habe so den Eindruck, der eine oder der andere unter uns ist recht pessimistisch oder zumindest vorsichtig. Ja, schauen wir einfach mal. Andi, mach doch du mal den Anfang. Aus deiner Richtung habe ich so die meisten Bauchschmerzen wahrgenommen. Wie geht's dir denn jetzt?
Auch mir geht's eigentlich gut, weil ich glaube schon insgesamt, also ich meine, was man als Verein wie der FC Augsburg einfach haben muss, ist ein gewisses Glück, dass Verletzungen und Saisonverlauf und dass da einiges in die eigene Richtung läuft, weil ansonsten, wenn du hast eine gewisse Bandbreite im Saisonausgang, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es schlecht ausgeht, ist eigentlich dieses Jahr geringer als letztes Jahr. Also ich glaube schon, dass es einen großen Vorteil hat, jetzt zweite Vorbereitung unter Manuel Baum, der letztes Jahr, wo ihn eigentlich alle schon in die zweite Liga getippt haben, souverän abgeliefert hat so. Jetzt wirklich nochmal Kadergestaltung in die richtige Richtung, ein paar Löcher gestopft, kannst du nicht alle stopfen, ein paar Lücken hast du immer. Nochmal, es scheint mir, als ob es ein Gefühl in der Mannschaft gäbe, dieses Jahr einfach mal zu versuchen mit Augsburg, was denn so da geht. Und ich glaube, da geht recht viel. Und ich glaube, ich habe einfach so Bock nochmal auf Europa. Wir fahren nochmal nach Europa mit Dani Bayer.
Okay, sehr schön.
Und wenn das der Stefan mit Euphorie toppen kann, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, man könnte den Pokalsieg tippen, das finde ich ein bisschen over the top vielleicht.
Also gut, Stefan, das war die Vorlage. Pokalsieg oder doch nur die Meisterschaft?
Da lasse ich mich nicht lumpen. Ja, also die Erwartungshaltung ist auf jeden Fall jetzt da, dadurch, dass niemand Wichtiges gegangen ist, außer Marvin Hitz natürlich, ja. Und so viele zusammengeblieben sind und man zur Winterpause letzte Saison dann schon gedacht, noch deutlich nach oben geschielt hat. Also wenn alles gut läuft und die Schlüsselspieler nicht verletzt sind oder man sich dann dafür dann Alternativen erarbeitet, wie wir jetzt erstmal machen müssen mit Finn Bogason fehlend, dann ist auf jeden Fall wieder Europa möglich. Ich bin natürlich nicht enttäuscht, wenn es nicht so läuft. Klassenhalt ist aber jetzt dann nicht mehr so die Erwartungshaltung, sondern eigentlich schon wirklich Pflicht. Das ist, glaube ich, jetzt dann schon so in Augsburg auch die Meinung auf der Straße. Du willst eigentlich jetzt schon ein bisschen mehr und wenn niemand anders den Bayern die Schale wegnehmen will, dann müssen wir das wohl sein.
Sehr schön, doch noch die Kurve gekriegt zu einer richtigen steilen These. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, da wird der Felix aber was dagegen haben, oder?
Eigentlich nicht, aber der große Unterschied zur letzten Saison ist ja, dass wir eine ganze Saison von Manuel Baum gesehen haben und auch wir gesehen haben, was er als Trainer kann. Das war ja nach seiner Übernahme und nach einer etwas, also auch verletzungsbedingt schwierigen ersten Rückrunde von ihm als Cheftrainer, alles eben nicht absehbar. Das war eben die große Frage, ist, kann er tatsächlich wirklich, hat er Bundesliga-Niveau, kann er es wirklich bestätigen? Und die Frage ist natürlich beantwortet. Deswegen ist es selbstverständlich, dass man ein bisschen selbstbewusster dasteht als letzten Sommer, weil das ja wirklich ein riesiges Fragezeichen war. Ja, eben so mit den Neuzugängen, eben, wo ich weiß noch, nach dem ersten Saisonspiel, wo uns, ich glaube, der Sascha von den Hamburgern uns noch irgendwie erzählt hat, dass er eigentlich dankbar ist, dass ihn jemand den Gregoritsch für 5 Millionen abgenommen hat. Wo du heute dran stehst und denkst, also, ja.
Man muss sagen, der Sascha ist ein Hamburger, gell?
Ja.
Ja. Für alle, die ihn nicht kennen, grüße Sascha übrigens. Ja. Ja, also bis jetzt waren nur Freundschaftsspiele, Sascha. Bis jetzt ist nur Freundschaftsspiele. Ja.
Auf jeden Fall muss ich sagen, also ich habe, also dadurch, dass sich jetzt primär erstmal in der Situation nichts verändert hat, was den Kader betrifft, mit leichten Verbesserungen, habe ich erstmal so ein ähnliches Gefühl wie letzte Saison. Also ich wurde an anderer Stelle schon gefragt, ich gehe davon aus, dass das Ziel ist, primär, also auch wenn jetzt man vielleicht schon als Pflicht ansieht, aber primär ist das Ziel immer Klassenerhalt. Und ich denke, auf Anhieb, so bei einem normalen Saisonverlauf, ich denke, es ist Platz 10 bis 14 realistisch. Ich habe es an einer anderen Stelle uns wieder auf Platz 12 getippt, die letzte Saison, einfach weil die Voraussetzungen gleich sind. Nehmen wir mal an, wir hatten ein bisschen, ich meine, die Top-Hinrunde letztes Jahr war ja wirklich davon auch bedingt, dass A, alle Neuzugänge eingeschlagen haben und B, wirklich keiner verletzt war von den Leistungsträgern. Es ist schwierig, dass für ein Halbjahr, also wie gesagt, die isländische WM-Legende Alfred Finn Bogason leidet eben unter seiner historischen Tat noch ein bisschen, schleppt da ein paar Wehwehchen mit, wie er gerne mal auch nach so Turnieren hat. Das weiß man alles nicht. Aber ich denke, der FCA bringt alles davon mit, dafür mit, wieder 3 bis 4 bis 5 zu finden, die hinter ihm landen. Andererseits finde ich es zum Beispiel auch so, es ist doch primär am Anfang eigentlich erstmal wurscht, ob man die Punkte jetzt gegen den Abstieg oder für was anderes sammelt. Hauptsache, man sammelt die und wenn man dann jetzt zum gewissen Zeitpunkt der Saison 30 oder 35 Punkte beieinander hat und schaut dann hin, dass da ja noch einige Spiele sind, dann finde ich, kann man ja immer noch die Ziele anpassen. Und ich halte sowohl Reuter als auch Baum und die Spieler dann für selbstbewusst genug, das auch zu artikulieren und sagen, so, okay, wir stehen jetzt 12 Spieltage vor Schluss, haben wir fast die 40 Punkte gesammelt, jetzt geben wir mal noch irgendwo in Gas. Aber ich habe jetzt auch kein Problem mehr zu sagen, wir sammeln jetzt einfach erstmal Punkte, egal für welches Ziel, und wenn wir wieder 25 haben in der Winterpause, dann sagen wir, okay, dann gucken wir halt eher nach oben als nach unten.
Also ich will das umformulieren, Felix. Wenn wir nach dem ersten Oktoberwochenende nacheinander auswärts Dortmund und Bayern geschlagen haben, dann brauchen wir unsere Ziele nicht selbst mehr umformulieren.
Ja, das sage ich ja. Es kommt da, wie gesagt, das kommt da von selber. Ich meine,
das ist wunderschön.
Also ich persönlich bin dafür, zum Beispiel, wenn wir es irgendwann mal schaffen würden, einen Saisonstart nicht zu verhunzen. Also ja. Ehrlich gesagt, also was sind die ersten drei Spiele? Was haben wir jetzt vorhin gesagt? Düsseldorf auswärts, Gladbach heim. Wobei Gladbach heim schaffen wir ja nicht auch immer ganz gut. Und Mainz auswärts. Also ist ja schon, ich meine, ich würde ja einfach gerne damit anfangen, aus diesen drei Spielen vielleicht einfach mal 6 Punkte zu haben und nicht gleich wieder von Anfang an der Musik hinterher zu rennen. Das wird mir ja schon erst einmal reichen. Also ganz bescheiden.
Eieiei. Ja. Also ja,
Ja, was sagst du denn?
Ja, ich wollte jetzt gerade Luft holen dazu. Ihr habt ja alle recht. Es ist alles so geblieben oder vieles so geblieben, wie es gut gelaufen ist letzte Saison und so weiter. Aber wisst ihr was? Ich traue dem allen nicht, weil so das ist nicht gut für Augsburg, wenn alles so gut ausschaut. Und wenn uns jetzt kein einziger als Absteiger tippt in den ganzen Prognosen, Das macht mich richtig nervös. Also ich bin da sehr, sehr abergläubisch und deswegen weiß ich nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass das könnte trotzdem, da könnte alles und nichts passieren. Von daher weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich traue mich nicht so richtig. Aber Klassenerhalt ist was Feines. Was richtig Feines. Und viel mehr. Ich bin sehr glücklich mit dem FCA, so wie er ist. Und es darf gerne so bleiben. Natürlich war es schön in Europa.
Wolltest du gerade sagen, dass wir absteigen?
Nein, das wollte ich nicht sagen. Aber doch, das will ich sagen. Tippt uns alle als Absteiger, bitte. Alle, alle, alle. Wir steigen ganz sicher ab.
Nein, ich meine, wenn man den Leuten Futter geben will, dann kannst du schon sagen, ja, wir haben Stammspieler abgeben müssen. Mhm. Wir haben eigentlich keine Transfererlöse, weil wir so deppert waren, sie ablösefrei laufen zu lassen. Ja, und haben auch nicht groß investiert so. Ich meine, genau. Das, was sind 5-6 Millionen da in einer Sommerpause.
Genau.
Da
und Manuel Baum ist immer noch zu kurz für einen Torwart.
Ja. Richtig.
Und dass sie das so lange gemacht haben mit ihm als während seiner aktiven Zeit, das lässt jetzt auch nicht darauf zurückschließen, dass er da irgendwie gute Trainervorbilder gehabt hätte. Aber
außerdem ist er doch einfach nur Lehrer.
Ja, ich meine, der kann immer noch zurück, oder?
Ja, der hat ja auch nichts zu verlieren.
Ja, so, genau.
Genau, also, außerdem sind alle unsere Stürmer krank.
Ja, wir haben keinen Sturm.
Genau.
Ja.
So. Und wenn du keine Tore schießt, dann steigst du halt ab. So.
Aber ich mache mir wirklich, also ich meine, meine positive Prognose der Saison, die ist erst validiert, wenn wir wirklich die erste Pokalrunde überstanden haben und gegen Düsseldorf zumindest nicht verloren haben. Das ist so, keine Ahnung, das ist so die Grundsystematik. Also dieser Fluch des schlechten Starts, das ist ja mittlerweile, keine Ahnung, das verfolgt uns jetzt schon Jahre. Und ich will in die zweite Pokalrunde, weil na, ich hätte da Zeit in der zweiten Pokalrunde. Das passt eigentlich ganz gut so. Und nochmal so ein kleines Pokalabenteuer dann im Oktober, das wäre eigentlich ganz hübsch. Und ich meine, wie wollen wir jemals Titel gewinnen? Also muss man auch mal sagen, die Eintracht hat jetzt den Pokal geholt. Als jemand, der in Frankfurt wohnt, ist es ja nicht auszuhalten.
Also ich wollte jetzt gerade sagen, für alle, die nicht wissen, dass der arme Andi nicht in Augsburg lebt darf, sondern in Frankfurt lebt, was bestimmt auch sehr schön ist, aber zurzeit wahrscheinlich echt. Also er ist ein bisschen infiziert von diesem Pokalvirus wahrscheinlich.
Ich möchte auch einen Titel. Ist mir eigentlich, keine Ahnung, ich nehme auch die Meisterschaft, aber...
Okay.
Mehr bleibt uns dieses Jahr nicht. So, wir müssen unsere Titelmöglichkeiten erhöhen. Und
ja, den Hallenpokal gibt's ja leider nicht mehr.
Nee, okay, aber okay. Zu Lebzeiten. Felix, zu Lebzeiten möchte ich was sehen. Und von dem her, ja.
Okay, gut. Also, Pokal oder Meisterschaft?
An dieser Stelle können wir vielleicht darauf hinweisen, dass Stefan, der Andi und ich uns am Sonntag tatsächlich auf die, also auch wenn der Andi lieber zur zweiten Pokalrunde möchte, ist er sich nicht zu schade, die erste Pokalrunde mitzunehmen. Und wir haben eine kleine Reisegruppe aufgemacht und fahren an die hessisch-nordrhein-westfälische Grenze nach Steinbach auf ein, ja, Gemeindeplatz, Dorfplatz, wie man auch immer sieht, 5000 Zuschauer und hoffen, dass wir dieses Mal den einen Erstrundensieg mitnehmen. Als ich letztes Jahr in Magdeburg war, das hat ja nicht so gut geklappt.
Ja, Steinbach ist nicht Magdeburg. Und es fährt der Zug nicht direkt hin von Frankfurt. Ja.
Das wird ein langer Reisetag. Wir fahren lustigerweise die erste Etappe fahren der Stefan und ich mit dem TGW bis Stuttgart. Das letzte Mal, als ich auswärts mit dem TGW gefahren bin, war ich am Ende in Paris. Das war irgendwie, war aber auch geil, deswegen hoffe ich einfach drauf, dass es eine geile Auswärtsfahrt wird.
Ja, das ist ja mittelfristig das Ziel. Wir legen jetzt quasi die ersten zwei Spiele gegen Düsseldorf und gegen Steinbach. Ja, genau. Den Grundstein für die Reise nach Paris.
Genau.
Und das Schöne ist ja, dass der TGW von Augsburg direkt nach Paris fährt. Also, da wäre ich dabei. Sehr schön, sehr schön. Ja gut, also wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr da in Steinbach erlebt und auch was der FCA zum Start da so alles hinlegt. Ich hoffe, wir haben euch jetzt mit diesen langen Diskussionen über den Status des FC Augsburg ein bisschen vorbereitet auf das, was euch da erwarten könnte. Ja, und würde sagen, wir drücken den Jungs die Daumen, dass sie heil nach Steinbach und zurückkommen. Und sie werden uns berichten, wie es denn so war. Und wir hören uns dann allerspätestens wieder, wenn ja die Liga gestartet ist und wir sagen können, ob es denn geklappt hat mit diesem grandiosen Nicht-Saison-Start-Verhunzen. Genau, ich sag herzlichen Dank an alle, die da waren und mitgesprochen haben. Herzlichen Dank, Andi. Die Rosenau-Gazette findet man wo genau?
www.rosenau-gazette.de. Die Kaderanalyse geht weiter. Nach dem Tor kommt morgen die Abwehr und nächste Woche dann Mittelfeld und Angriff. Ich hoffe, Stefan Reuter hält zu seinem Wort und macht nicht mehr so viel, weil die Entwürfe liegen alle schon fertig da. es wäre sonst irgendwie, also jeder Parker schmerzt mich ein bisschen. Ja, es würde mich freuen, guckt rein und schreibt einen kleinen Kommentar, was auch immer. Ich bin da sehr euphorisch, wenn Leute das tun.
Okay, also auf jeden Fall empfehlenswert, da reinzulesen. Ich tue es regelmäßig und fast alles, was ich über den FC Augsburg weiß, habe ich mitunter von Andi Riedl und seiner Rosenau-Kassette gelernt. Und natürlich von vom FCA selber natürlich. Bla. Ja, Felix, auch dir vielen Dank. Du hast ja auch schon einiges zum FCA gesagt, bei mir san rot, und wenn man das lesen möchte oder weiteres von dir, dann findet man dich bei Twitter, richtig?
Ja, genau, wie immer noch unter @semikufur, und da findet man dann von mir Hinweise darauf, sollte ich mal was Substanzielles von mir abgesondert haben.
Okay. Stefan, du bist immer noch @urbster.
Richtig.
Sehr gut, und ja, vielen Dank, dass du dabei warst und auch den Rest der Saison hoffentlich bei mir bleibst. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Dann, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, dann tut das gerne auf unserer Facebook-Seite unter auf die Zirbelnuss der FCA Talk oder auf unserem Twitter-Account @msrzirbelnuss. Und wenn ihr euch direkt bei mir beschweren wollt, geht es natürlich gerne auch unter @cristaldo1907. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank fürs Reinhören, Zuhören und teilt uns gerne anderen mit, die noch nichts wissen, dass es uns gibt. Und wenn ihr uns richtig, richtig helfen wollt, dann schreibt ihr uns eine Bewertung bei iTunes. Das macht uns ganz, ganz glücklich. Das war's dann für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.